Lieber Dugi, es ist gut, dass sich mal wieder jemand mit Rosenbaum beschäftigt. Es ist wirklich fantastisch, die Rückmeldungen. Und zwar entsteht eine richtige Diskussion über richtiges Verhalten, jetzt in dem Fall vor Gericht. Der, der mir da geschrieben hat, das ist der Jürg Oskar Luginbühl, ein Anwalt auf dem Platz Zürich. Und er referenziert auf den Podcast mit dem Rosenbaum, Folge 641, Drucksituation im Gerichtssaal meistern. Begleitet vom Rosenbaum habe ich mir Überlegungen angestellt, wie man als Anwalt, aber auch wie die beschuldigte Person mit der unglaublichen, einzigartigen Drucksituation, die man gar nicht üben kann, am gescheitsten umgeht. Aber zurück zum Jürg. In Drucksituationen vor Gericht geht es meiner Meinung nach im Grunde immer um dasselbe. Man muss sich auf irgendeine Art und Weise Zeit verschaffen, wenn es der Klientschaft dient. Einfach gesagt, nicht einfach umzusetzen. Wenn das Gericht ungeduldig ist, wenn die Atmosphäre je länger, desto frustiger wird, ist es besonders schwierig. Man hat in dieser Situation kühl und überlegt zu bleiben. Soweit möglich habe ich das immer versucht. Ich habe allerdings in den letzten 38 Jahren den Eindruck gewonnen, dass leider nur sehr wenige Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger solche Situationen gut meistern. Schnell unterwirft man sich dem Willen des Gerichts, möchte nicht anecken und glaubt wohl, das Gericht so günstig zu stimmen. Meines Ermessens ein großer Trugschluss. Ich habe passend zu dieser Ausführung vom Jürg nachher die Stellungnahme dazu von Wladimir Rosenbaum. Aber schauen wir, was der Jürg weiterschreibt. Wer dezidiert und im vorgenannten Sinne unangepasst auftritt und dabei die Grenzen des gerade noch vertretbaren Widerspruchs beachtet, wird aus meiner Sicht Richterinnen und Richter immer mehr beeindrucken als die Anpasser, von denen es meines Ermessens zu viele gibt. Auch der Satz, man trifft sich im Leben immer zweimal, weist in die falsche Richtung. Richtig verstanden bedeutet er aus meiner Warte, dass derselbe Richter, dieselbe Richterin beim nächsten Mal deutlich vorsichtiger agieren wird, wenn ich wieder als Strafverteidiger auftrete. Das gilt vor allem für die latenten Machtmissbraucher im Richterstand, die im Grunde einfach schwache Persönlichkeiten sind. Ihnen muss man entschieden Paroli bieten. Wie man das macht, hat übrigens seinerzeit auch Otto Schily als Verteidiger von Andreas Baader exemplarisch und mit bewundernswerter Standhaftigkeit gezeigt. Die Standfestigkeit bei Sturm im Gerichtssaal fällt nicht vom Himmel. Sie muss erarbeitet werden. In sich gehen oder Supervision tut vor allem dann Not, wenn man nach der Verhandlung merkt, dass man sich zu einfach hat einschränken lassen. Das merkt jede und jeder. Dann beginnt die persönliche Arbeit und mit der Zeit geht es besser. So wie der Jürg Luginbühl. Leiten wir also die aufgeworfene Ansicht vom Jürg weiter an Wladimir Rosenbaum. Herr Rosenbaum, ist Unerschrockenheit im Gerichtssaal das richtige Rezept?
Und bekamen Sie auch vor Gericht zu spüren, dass Sie Jude waren?
Ja und nein. Die Schweizer Gerichtsbarkeit ist unbestechlich. Wir haben eine absolut saubere, saubere Gerichtsbarkeit. Und irgendwie bewusst wird ein Schweizer Richter nie solche Momente mitspielen lassen. Ich habe einen Fall gehabt, das ist vielleicht etwas lang zu erzählen, aber der ist interessant. Der spielte vor dem Bezirksgericht, ich glaube in Horgen am Zürichsee, dessen Präsident, ich glaube der Mann hieß Dr. Wies, ich weiß das nicht mehr, ein glänzender Jurist, ein hochanständiger Mann, Spezialist des Prozess, speziell noch des Strafprozessrechts, hat auch einen Kommentar geschrieben. Da wandte sich ein jüdischer Weinhändler aus Basel an mich, der war angeklagt der Weinpanscherei. Und war, das Gericht tagte immer nur am Samstag. Und dieser Händler war ein frommer Mann und hat Vorladung bekommen auf den Samstag und ist dann nicht hingegangen und noch einmal eine Vorladung bekommen mit der Androhung der polizeilichen Vorführung. Und da ist er erschrocken. Und dann ist er zu mir erst gekommen und ich habe gesagt, ja, da musst du doch dem Gericht mitteilen, du bist ein frommer Jude. Er hat sogar, glaube ich, mitgeteilt und das Gericht hat das, glaube ich, abgelehnt, die Sitzung zu verlegen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt sage. Aber jedenfalls war das etwas in diese Richtung. Und ich habe, als ich ihn fragte, ja, wie denn der Fall als solcher stehe, konnte er mir keine Auskunft geben. Er sagte, dass ich ein dummes Zeug habe. Den Wein sachkundig behandelt, er habe aber nicht gepanscht. Also ich habe dem Gericht geschrieben, der Mann sei ein frommer Jude und sie sollten die Sitzung auf einen anderen Tag verlegen, da waren sie sowieso schon böse. Und habe mir die Akten angeschaut und dann lag bei den Akten ein Gutachten vom Landwirtschaftlichen Institut, das sehr akribisch feststellte in Anführung, dass der Mann meine Panscherei getrieben und den Käufer des Weins damit betrogen habe. Mir roch die Geschichte nicht sehr gut, nicht in Bezug auf den Händler, sondern in Bezug auf das Institut. Dann hatte ich zufällig einen sehr guten Klienten, der Spezialist für Weinbehandlung war, ein Drogist-Spezialist für Weinbehandlung. Und ich habe ihm also diesen ganzen Fall unterbreitet. Und er hat gesagt, das ist dummes Zeug. Der Mann, im Gegenteil, hat sich ausgewiesen, er ist ein sehr guter Kenner und hat ganz richtig den Wein richtig behandelt und hat mir ein Gutachten in diesem Sinne gemacht. Und ich bin dann vor Gericht gegangen und habe plädiert, dass man sich vor Vorurteilen hüten müsse, auch vor antisemitischen Vorurteilen. Und der Präsident bemerkte, er möchte es jetzt doch verbieten haben. Sagte ich, ja, Herr Präsident, Sie verbieten sich das mit vollem Recht. Sie sind Ihrem Bewusstsein mit absoluter Sicherheit kein Antisemit. Ich kenne Sie seit Jahren als hoch anständigen Menschen. Aber ich will Ihnen den Beweis liefern, dass Sie im Unbewussten ein Antisemit sind. Und sagte ihm Folgendes, Sie sind ja ein Spezialist des Strafprozessrechts. Sie haben diesem Mann, der in Basel wohnhaft ist, angedroht, Sie lassen ihn polizeilich vorführen und haben übersehen, dass Weinpanscherei kein Auslieferungsdelikt ist. Sie hätten ihn gar nicht polizeilich vorführen lassen können aus Basel. Da sagte sofort der Rechtsanwalt, Sie haben recht, entschuldigen Sie. Dann sage ich, schauen Sie, Herr Präsident, das mache ich keinen Vorwurf. Das war Ihnen völlig unbewusst. Zu dieser Ihnen unbewussten Regung verführte Sie Ihr Ihnen unbewusster Antisemitismus, den Sie gar nicht zu verantworten haben. Was wichtig ist, dass Sie sich dessen bewusst werden, dass Vorurteile bestehen können, von denen man selbst keine Ahnung hat. Dieser Präsident hat mir das gar nicht verübelt. Nicht verübelt, das war ein intelligenter Mann und es ist ihm immerhin aufgefallen, Schwierigkeit, vor der man sich hüten muss. Und ich habe also auch sonst zum Beispiel, als ich diesen Riedel-Wahler-Prozess plädierte, wo ein Mann, ein Arzt und seine Freundin zu je 20 Jahren Zuchthaus wegen angeblichen Mordes verurteilt wurden, habe ich ein sechsstündiges Plädoyer gehalten. Zwei Stunden habe ich Allgemeines plädiert. Zwei Stunden habe ich den Fall als solchen durchplädiert. Und zwei Stunden habe ich allgemein menschlich plädiert. Da habe ich den Geschworenen auseinandergesetzt, dass man Vorurteile hat, dass man versuchen muss, sich dieser Vorurteile bewusst zu werden und dass bevor man ein Urteil fällt, dass man die Vorurteile wegschaffen muss. Diese einfachen Bauern haben sehr aufmerksam zugehört und haben sehr aufmerksam zustimmend genickt, dass sie das verstanden haben, dass man sich vor Vorurteilen hüten muss. Ich habe gerade in diesem Prozess eine antisemitische Anfechtung erlebt vom Staatsanwalt aus. Der Prozess spielte in Bern. Und mein Berner Kollege hatte mich gebeten, der vertrat diese Guala, dieses Mordes angeschuldigt war. hat mich gebeten, die Vertretung des Arztes, der also damit beteiligt war, zu übernehmen, weil mit Recht der Ansicht war, dass man der bernischen Justiz so sehr alle Schande werde sagen müssen, dass das besser in den Händen eines außerkantonalen Anwaltes aufgehoben sei. Und das war auch der Fall. Und der Herr Staatsanwalt, anstatt von mir zu sprechen als der Herr Verteidiger oder der Herr Rechtsanwalt Rosenbaum, der sprach immer vom Herrn Rechtsanwalt, vom Herrn Rosenbaum aus Zürich, diese ganz klare Pointe. Und am Ende meines Plädoyers, am Ende der 6 Stunden, habe ich dann unter anderem gesagt, der Herr Staatsanwalt hat mich immer als den Herrn Rechtsanwalt, den Herrn Rosenbaum aus Zürich bezeichnet. Er hatte recht, der Herr Staatsanwalt, aber nicht ganz. Ich bin nicht nur der Rosenbaum aus Zürich, ich bin der Jude Rosenbaum aus Litauen, ein eingebürgerter Papierschweizer. Das hindert mich aber nicht, die Schweiz mehr zu lieben als der Herr Staatsanwalt. Und dann habe ich ihm alle Schande gesagt. Das ist auch die Art und Weise, in der man solchen Anfechtungen begegnen kann, mit der frontalen Abwehr. Und das imponiert auch den Schweizer.
Man hört aus diesen Schilderungen, dass der Wladimir Rosenbaum sich keineswegs gescheut hat, falls ihm das als nötig befunden hat, Gerichtsparole zu bieten, auf Vorurteile hinzuweisen und auch gegenüber dem Staatsanwalt klare Töne anzuschlagen. Solche Anwälte sind mühsam. Als Staatsanwalt willst du die nicht unbedingt in deinem Fall haben. Da interessiert dich dann die Gerechtigkeit am Schluss vom Verfahren wenig, weil natürlich die Fallgestaltung viel mühsamer ist. Oder auch als Gericht wirst du ein bisschen in der Bequemlichkeit aufgerüttelt. Aber wenn die Leute dann persönliche Probleme haben, bin ich sicher, dass persönlich genau auf die Anwälte halt zurückgreifen, wo sich nicht scheuen, auch sehr unbequem zu werden, wenn nötig. Immer wenn nötig. Es gibt natürlich auch andere, die das zum Prinzip erhoben haben und gegen alles und jedes opponieren. Von dem reden wir hier nicht. Und das meint der Jürg sicher auch nicht. Der Rosenbaum macht auch sehr interessante Ausführungen zum Antisemitismus in der Schweiz. Es ist ein News-Podcast und nicht ein Podcast über Antisemitismus. Aber wer sich für die Thematik interessiert, es ist gerade jetzt wieder top aktuell, dem empfehle ich, die Tonbänder reinzuhören. Dann haben wir gehört bei dem Mordprozess, der in Bern stattgefunden hat, dass man dort einen zweiten Anwalt, nämlich den Wladimir Rosenbaum, beizogen hat mit der Überlegung, dass man massive Kritik an der Berner Justiz muss üben und dass gescheiterweise einen ausserkantonalen Strafverteidiger machen soll. Ich finde das ein sehr schlauer Move. Ein Anwalt von außerhalb hat sicher mehr Unabhängigkeit und Distanz zur lokalen Justiz. Und dadurch ist er auch ein weniger vorbelasteter Blick, den er mitbringt. Also das bereits ganz grundsätzlich ist das sicher ein Aspekt, den man bei einer Mandatierung mit überlegen sollte. So wie ich es jetzt in dem Fall verstanden habe, hat man einen Mix gewählt zwischen einem lokalen Strafverteidiger und einem von außerhalb, wo man vielleicht die Rolle ein bisschen können aufteilen konnte. Und nur schon, dass man sich so einen Move überlegt hat, zeigt ja, dass man da taktisch sehr feinfühlig vorgegangen ist. In der Schweiz haben wir zwar eine gesamtschweizerische Strafprozessordnung, aber sehr viel lokaler Kolorit. Und es gibt den einen oder anderen Kanton, der sehr allergisch auf Anwälte von außerhalb reagiert. Letztendlich lässt das ja dann einmal auch tief blicken. Wenn dann der Rosenbaum betont, dass für ein gerechtes Urteil müsse man sich der eigenen Vorurteil bewusst sein, damit betont er eine wesentliche Grundlage der Rechtsprechung, nämlich die Notwendigkeit von einer Selbstreflexion und einer kritischen Überprüfung der eigenen Denkmuster. Also gerade im Rahmen von einer Strafuntersuchung finde ich sehr zentral, gerade wenn man sich jetzt in die Rolle vom Staatsanwalt eindenkt, dass man bei allen Fakten sich hinterfragt, beweisen es wirklich das, was ich jetzt meine, oder wäre auch ein anderer Erklärungsansatz denkbar und vielleicht sogar wahrscheinlicher, dass man also die eigene Unvoreingenommenheit und subjektive Perspektive hinterfragt. Also ein Erfolg für einen Staatsanwalt, eine Staatsanwältin ist ja nicht einfach eine Verurteilung, sondern dass der richtige Täter, die richtige Täterin einer gerechten Strafe zugeführt wird. Und das Gleiche gilt natürlich auch für uns Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, dass man die eigene Sichtweise immer wieder überprüft, um auch sicherzustellen, dass man der Klientschaft unvoreingenommen begegnet und die dadurch bestmöglich verteidigt. Also auch unsere Seite ist davon nicht gefeit. Dann die Ausführungen vom Rosenbaum betreffend Antisemitismus, den er daraus herauslegen will, weil ein Kenner von der Strafprozessordnung und Richterin Horgen, wo eine polizeiliche Zuführung androht, was gemäss damaliger Strafprozessordnung für Weinpanscherei scheinbar nicht möglich gewesen ist. Da wissen wir ein bisschen wenig, ob sich gerade daraus Antisemitismus ableiten lässt. Aber mich erinnert das an eine eigene Geschichte. Ich glaube, es bezieht sich Zürich gewesen. Ich habe dort plädiert zum Ankerprinzip. Das Ankerprinzip ist ein kognitives Phänomen, wo Menschen stark von einer wahrgenommenen Information am Anker beeinflusst werden. Und jetzt ist ganz interessant bei dem Ankerprinzip, dass selbst Wissen um das Ankerprinzip einem nicht von der Wirkung vom Anker bewahrt. Also es ist besonders interessant, aber natürlich auch sehr eine frustrierende Erkenntnis aus der Verhaltensforschung. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die sich bewusst darum bemühen, einen Ankereffekt zu vermeiden, besonders stark von dem Anker beeinflusst werden. Aber jetzt geht mir gar nicht darum, das Ankerprinzip näher zu erklären, sondern ich wollte nur sagen, ich habe mal plädiert vor Gericht und habe es dort für nötig befunden, mich intensiv mit dem Ankerprinzip auseinanderzusetzen. Das Gericht hat mir dann widerwillig zugelassen, hat mich wiederholt unterbrochen, zum Hinweisen, das Gericht wisse dann ums Ankerprinzip, sei sich dieser Problematik durchaus bewusst. Ich habe natürlich dann unbeirrt daran festgehalten und die Ausführungen gemacht. Also es beschleicht einem ein ungutes Gefühl, wenn ein Strafgericht sich weigert, und zwar artikuliert weigert, sich Ausführungen zum Ankerprinzip anzulassen. Also das habe ich schon sehr speziell gefunden. Es offenbart die mindestens eine gewisse Weltsicht, dass man glaubt, den Anwalt können zu unterbrechen und ihm auch deutlich macht, man sei sich dieser Problematik bewusst. Also wenn man sich dieser Problematik wirklich bewusst ist und die ernst nimmt, dann kann man sich doch das auch anhören, würde man zumindest erwarten, weil vielleicht lernt man ja sogar etwas Neues noch dabei. Man hat es dann mit der Äußerung vom Unwillen nicht können sich bewenden lassen, sondern man hat dann meine Honorarnoten, hat man gesagt, ah ja, ihre Ausführungen zum Ankerprinzip 1-2 Seiten, entsprechend haben wir ihren Aufwand um eine Stunde gekürzt. Das ist völlig unnötig gewesen. Also quasi ein Nachtreten mit der Peitsche, respektive mit dem Geldbeutel. Also nicht nur Richter über Schuld, Unschuld, Strafhöhe und nicht nur über die Qualität der Ausführung vom Anwalt, sondern selbst als Zensurbehörde, zu was man sich dann äußern darf oder nicht. Aber wenn man seinen Job ernst nimmt, kann ja Geld in keiner Sekunde ein Argument sein, um nicht seine Meinung laut, deutlich und deutsch zu vertreten. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.